Wenn wir heute oder in einem Monat, wenn Sie als Schweizer Bürgerinnen und Bürger über das Gentech-Moratorium abstimmen, lohnt es sich, wie Urs gesagt hat, auch in die Zukunft zu schauen, was nicht, wir reden über BT-Pflanzen, wir reden über Herbizidresistenz, das ist ja einfach das, was es derzeit gibt und was die meisten Menschen wahrscheinlich im Kopf haben, wenn sie über Gentechnikpflanzen sprechen oder darüber nachdenken, ob das jetzt riskant oder nicht riskant, gut oder schlecht ist. Um Ihnen auch mal ein bisschen zu zeigen, was in Zukunft auf uns zukommt, möchte ich Ihnen heute ein Thema präsentieren, davon werden die allermeisten von Ihnen noch nie etwas gehört haben. Und zwar handelt es sich um gentechnisch veränderte Pharmapflanzen. Das ist eins der Abarten der Pflanzengentechnologie, die für mich mit einer der gefährlichsten Entwicklungen sind, die auf diesem Sektor passieren. Eine andere Sache ist, da hat Percy Schmeisser vorhin auch schon darauf hingewiesen, Terminator-Technologie und Terminator-Technologie, wissen Sie ja, ist eine gentechnische Methode zur Sterilisierung von Saatgut. Und das ist die Endlösung der Nutzpflanzenfrage. Pharmapflanzen ist mein Vortrag. Pharmapflanzen, können Sie sich vorstellen, produzieren pharmazeutisch wirksame Stoffe in Pflanzen. Per Definition gehören da auch dazu industrielle Werkstoffe, Industrieenzyme, die in der verarbeitenden Industrie verwendet werden und eben auch heute hergestellt werden in Bakterienkulturen oder dergleichen. Die Vision der Industrie ist, dass das viel billiger ist, wenn man Pharmazeutika eben nicht in aufwendigen Fermenteranlagen produziert, sondern in Pflanzen auf dem freien Feld. Was man dazu wissen muss, das stellt uns auch nochmal vor ganz andere Fragen, vor ganz andere Horizonte, dass dazu in Pflanzen nicht wie bisher Gene aus Bakterien oder Viren oder aus anderen Pflanzen eingebaut werden, sondern Gene aus Tieren und Menschen. Das stellt uns auch ethisch nochmal vor ganz andere Probleme. Und es stellt uns auch nochmal vor ganz andere Probleme, weil wirklich ein großflächiger Anbau im Freiland von der Industrie intendiert ist. Von den Zahlen her, es gibt da Schätzungen, was die Industrie sich da vorstellt. Der Chef von Prodigene wartete mal mit einem Horizont auf, dass in wenigen Jahren 3 bis 4 Millionen Hektar in den USA nur mit Pharma-Mais begrünt werden sollen. Das sind etwa 10% des US-Maisanbaus, nur um mal die Größenordnung zu geben. Also die ganz große Dimensionen auch. Ja, was wir da eben für Probleme haben, wo gibt es mal eine ethische Grenze dessen, was die Wissenschaft und die Unternehmen da produzieren? Das ist die eine. Das andere ist, wir wissen, dass Percy Schmeisser hat es gesagt, Kontamination ist unausweichlich. Ja, es gibt Koexistenz schon gleich überhaupt nicht und eine Kontamination ist definitiv nicht zu verhindern. Bei Pharmazeutika kommt natürlich noch dazu, da geht es nicht um irgendwelche Prozentgrenzen, ob das jetzt 0,5 oder 0,9 oder 0,1% sind, sondern es ist natürlich ganz klar, die Toleranzgrenze für pharmazeutische Stoffe in Lebensmitteln ist natürlich null, und zwar 0,00, gar nichts. Und das ist definitiv nicht zu erreichen. Ja? Es reicht ein Maispollen aus so einem Pharma-Mais, der muss nur ein paar Kilometer weit fliegen, irgendetwas in einen konventionellen Bestand reingehen. Schon können wir Rückrufaktionen machen. Sie kennen das vielleicht noch vom Starlink-Mais. Da kommen Sie aus den Rückzahlungen überhaupt nicht mehr raus, von den gesundheitlichen Gefahren mal ganz abgesehen. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Stoffe zeigen, was die Kollegen von der Industrie sich da so vorstellen. Da wird sie es noch gruseln. Letzter Punkt, das Risiko, was passiert mit dem Ökosystem? Ja, es geht nicht nur um Auskreuzung, es geht auch um Wurzelexudate. Diese Pharmapflanzen, wie alle anderen Pflanzen, scheiden Stoffe natürlich auch über die Wurzeln aus in den Boden. Das ist ein komplett unerforschtes Gebiet, also total. Und was mit einer Anreicherung von Pharmastoffen, wir kennen das vom Herrn Glöckner mit dem BT-Toxin, reichert sich ja auch im Boden an, kommt in den Kreislauf rein. Wenn Sie sich das vorstellen, dass wir das mit Bluthormonen wie EPO, was als Pharmapflanze in Tabak eingebaut, auch großflächig angebaut werden muss. Wenn Sie sich das vorstellen, was passiert, wenn wir Erythropoietin, also ein Bluthormon, in den Kreislauf bringen, brauche ich, glaube ich, nicht weiterreden. Ja, ich hatte Ihnen ja angekündigt, so als Grobstoffgruppen, was wird alles gemacht derzeit? Was wurde schon freigesetzt auch? Das ist vor allem das, was ich Ihnen jetzt zeige. Pharmazeutische Proteine verschiedener Herkunft, es werden Antikörper, verschiedene Impfstoffe und besonders, also extrem gefährlich, eben Hormone und Zytokine in Pflanzen hineingebastelt mit denselben Methoden, die Professor Pustai Ihnen auch gezeigt hat, Genkanone. Und dann gibt es eben noch verschiedene Industrieenzyme, die möchte ich Ihnen, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. So, was das Ganze jetzt noch besonders kritisch bis kriminell macht, ist, dass alle bisherigen Freisetzungen alle bisherigen Freisetzungen in diesem Bereich, und es wurden freigesetzt bisher in den USA, in Kanada und in Europa, ausschließlich mit Nahrungspflanzen gemacht wurden. Ausnahme, man könnte natürlich sich über Tabak streiten, aber letztlich will man ihn vielleicht auch rauchen oder eben auch nicht oder noch nicht oder nicht mehr. Ist auf jeden Fall auch etwas, wo der Mensch mit Kontakt hat. Und ganz besonders gefährlich aufgrund seines Auskreuzungsverhaltens wäre eigentlich der Mais. Und wie Sie sehen, ist das genau die Pflanze, die in etwa 50% der Freisetzungsversuche als Trägerpflanze für Pharmapflanzen genommen wurde. Ja, das war für diesen Teil die Zusammenfassung. Jetzt kommen wir drauf, warum wird das gemacht und was sind die ökonomischen Hintergründe? Das eine ist, der Pharmamarkt wächst. Der wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr viel stärker wachsen. Das ist natürlich für die Industrie sehr verzückend und gleichzeitig wollen sie natürlich ihre Kosten senken. Die Industrie geht auf ihren Konferenzen, die habe ich mal ausgewertet. Die meisten dieser Zahlen und Tabellen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, sind aus meiner Diplomarbeit, die liegt auch oben an dem Stand, wo Sie dieses Gefahr-Gentechnik-Buch kaufen, als Ansichtsexemplar aus. Da können Sie mal reinschauen, wenn Sie noch ein bisschen Grusel wollen. Die Industrie geht davon aus, dass im Jahr 2011 auf diesem Sektor, also mit Pharmapflanzen, 40 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden, mit den Stoffen aus den Pharmapflanzen. Was das Ganze jetzt noch besonders bedrohlich macht, und das betrifft auch Sie in der Schweiz, ist, dass es seit kurzem einen Einstieg der aller namhaft bekannten Großkonzerne aus dem agroindustriellen Komplex, sei das eben Syngenta, können Sie auch mal auf der Syngenta-Homepage unter Biofarm anschauen. Die haben da einen Subsektor geschaffen und beschäftigen sich eben auch mit Pharmapflanzen und wollen die auch anbauen. Vielleicht gibt Ihnen das für die Abstimmung noch mal ein bisschen, kann man abwägen, ob man das will. Auch Dow und DuPont und die Firma Bayer sind eben seit kurzem sehr an diesen Pharmapflanzen interessiert. Warum sind die interessiert? Weil sie eben ihre Kosten reduzieren wollen. Pharmapflanzen, ist klar, wachsen auf dem Feld, man braucht keine Angestellten, man braucht keine Fermenter, man braucht keine aufwendige Infrastruktur, großtechnische Anlagen kosten natürlich einen Haufen Geld. Ist alles viel billiger, wenn man es einfach aussät und auf dem Feld wachsen lässt und erntet und ein bisschen reinigt. Kann man im Prinzip erstmal, sollte man denken, sehr viel Geld sparen. Davon schwärmt die Industrie auch immer. Also die sprechen auf manchen Konferenzen von Kostenreduzierungen um den Faktor 1000 und versprechen natürlich ihren Patienten oder den zukünftigen Patienten dramatisch sinkende Medikamentenkosten. Wenn man jetzt genauer hinschaut, dann ist es aber so, dass sie davon ausgehen, dass das einfach so auf freiem, dass sie das einfach auspflanzen und wachsen lassen und ernten wollen. Also einfach so bäuerlicher Landwirtschaft sozusagen. Was da nicht einberechnet ist, ist, dass es dafür natürlich immense Auflagen geben würde. Wenn man jetzt die mit einberechnet, dann ist die Kostenreduzierung eigentlich, wenn man es mal nachrechnet, relativ marginal. Letztlich denken die meiner Ansicht nach oder meinen Erkenntnissen nach, argumentieren die eben einfach mit den billigen Medikamentenkosten und hoffen, dass sie die Menschen damit einseifen können. Stand der Kommerzialisierung: Wir haben derzeit 10 Produkte in klinischen Versuchen. Das sind alles Stoffe, die aus Mais und Tabak extrahiert werden. Und wir haben bereits illegal, wie ich hinzufügen möchte, kommerzialisierte Produkte in den USA. Die Stoffe habe ich Ihnen aufgeschrieben, da brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen. Fakt ist, dass die an den Regulierungsbehörden vorbei und mit Wissen der Regulierungs- und Zulassungsbehörden im Internet gekauft werden können, bei der Firma Sigma Aldrich zum Beispiel. 2006 wird wieder ein interessantes Jahr. Es könnte sein, dass dort in den USA der erste großflächige kommerzielle Anbau stattfindet. Und zwar handelt es sich dort um die Stoffe Lactoferrin und Lysozym. Das sind menschliche Proteine. Die haben sie in Reis hineingebastelt und wollen damit in den großflächigen kommerziellen Anbau gehen. Größenordnung einige tausend Hektar. Interessant dabei ist, dass es eine Anbaugenehmigung gibt für diese Firma, Venture Bioscience, schon aus dem Jahr 2004. Und das sollte uns als Gentechnikwiderständler auch Mut machen. Die haben das bis jetzt einfach nicht durchgebracht, weil alle großen Lebensmittelkonzerne gesagt haben, wenn ihr da anbaut, dann kaufen wir aus dem ganzen Bundesstaat zum Beispiel eben einfach keinen Reis mehr. Das hat bis jetzt gezogen, da ist die Lebensmittelindustrie in den USA auch mal ausnahmsweise relativ eindeutig. Aber es ist eben die Frage, wie lange die diesem Dauerfeuer der Industrie standhalten können. Warum ich das auch erzähle: In Europa wird das gerade in der EU und in der EU-Kommission mit Begeisterung aufgenommen, diese Idee. Es gibt bereits eine starke finanzielle Förderung der Entwicklung von Pharmapflanzen. Das ist ein Konsortium namens Pharmaplanta. Können Sie auch mal im Internet nachschauen, was die so vorhaben. Und die gesetzlichen Regelungen, jetzt kommt das Allerhärteste, für den kommerziellen Anbau werden derzeit von der Industrie erarbeitet. Also auch dort ist es 5:05. Und wenn man mal reinschaut in ein schönes Hintergrundpapier der Industrie, das wahrscheinlich die Basis wird für das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, dann verlangt die Gentechnikindustrie dort aus Steuergeldern selbstverständlich, also EU-Forschungshaushalt, etliche Milliarden Euro, unter anderem für diese Pläne. Da ist auch die Firma Syngenta maßgeblich beteiligt, auch Monsanto und Bayer und wie sie alle heißen. Ich brauche es ja nicht. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal ausgewertet, was es für Freisetzungen bereits weltweit gab. Ich hatte ja gesagt, es ist in den USA, Kanada und Europa freigesetzt worden bis dato. Einsamer Spitzenreiter, natürlich, mal wieder die USA, knapp 240 Versuche, und zwar mit allem, was in irgendeiner Weise gefährlich ist, also da sind auch eben Hormone, Impfstoffe gegen Tollwut und gegen, weiß der Geier was, AIDS-Medikamente, also sehr umfangreich, die Fantasie. In Kanada gibt es auch eine sehr starke Lobby dafür, wie mir Percy Schmeisser bestätigt hat, und eben auch in Europa. Jetzt hat die Industrie aber ein Problem. Niemand will natürlich Freisetzungsversuche mit diesen Pflanzen haben. Und seitdem es in Europa zunehmend in Richtung Transparenz eigentlich geht und man weiß, was für Stoffe wo freigesetzt werden, auch die Versuchsfelder ein bisschen besser bekannt sind, geht die Tendenz der Industrie dahin, diese Risiken von diesen Pflanzen outzusourcen, und sie gehen damit einfach in die dritte Welt. Beispiel: dieses Pharma-Planta-Konsortium will ihre Freisetzungsversuche nicht etwa in Europa machen, sondern in Südafrika. Hintergrund ist natürlich klar, dort gibt es sehr, sehr schwache Biosafety-Regelungen, sehr, sehr schwache Überwachung und natürlich aufgrund mangelnder Informationen so gut wie keinen Widerstand. So, trotz allem, und da können wir uns vielleicht auch auf die Schulter klopfen, kommt die Sache nicht so richtig in Schwung. Also Sie sehen, das ist eine Auswertung aller Pharmapflanzenversuche auf der ganzen Welt in dem Zeitraum von 15 Jahren. Und nach 2000, muss man sagen, ist es schon sehr eingebrochen. Das liegt unter anderem eben, ich würde mal sagen, Starlink war ein großer Einschnitt da. Die Industrie kann einfach nicht mehr leugnen, dass es Kontamination gibt. Und aufgrund der Kontamination und der Vorfälle, die es da gab, eben unter anderem auch diverse Unfälle mit Pharmapflanzen, die zwar offiziell nicht in die Nahrungskette gelangt sind, aber unter sehr hohen Kosten dann noch zurückgeholt wurden, weil sie zum Beispiel dann schon in Lagerhäusern unter 14.000 Tonnen Soja sich eben ein paar Pharma-Maiskörner gemischt hatten, mit dem Effekt natürlich, dass dieses komplette Lagerhaus verbrannt, also der gesamte Inhalt einfach vernichtet werden musste. Seitdem sind sie vorsichtiger geworden. Und das liegt eben zum Teil an deren eigenen Unfähigkeit, zum anderen Teil aber eben auch an Menschen wie uns, die diese Sachen auch einfach aufdecken und die Industrie nicht so einfach machen lassen will, was die sich so vorstellen. Auf Europa bezogen kann man sehen, dass dieses Moratorium, das von 1998 bis 2004 wirksam war, auch dort die Industrie ein bisschen in die Schranken gewiesen hat. Und man sieht aber auch, dass mit dem Beginn, dass 2005 die Zahl der Freisetzungen schon wieder steigt, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut im Zeitraum von diesen 10 Jahren, dann sehen Sie, dass Frankreich da einsam an der Spitze ist, und dann kommt aber auch schon Deutschland. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich will dem ein oder zwei Versuche laufen derzeit auch in Deutschland, in Gattersleben. Dort werden Kartoffeln freigesetzt mit Spinnengenen. Was besonders interessant ist, dass die rechtlichen Regelungen selbst in Verbindung, selbst im Vergleich mit den USA, in der EU, die sich ja immer dieses biologische Sicherheitsding auf die Fahnen schreibt, im Vergleich mit den USA nicht vorhanden ist. Ich habe mir Zulassungsanträge angeschaut von einem Versuch in Frankreich. Dort wird ein Krebsmedikament in Mais freigesetzt. Und dort steht in den Unterlagen drin, der Abstand bis zum nächsten Maisfeld beträgt 200 Meter. Steht auch noch in den Zulassungsunterlagen drin. Fakt ist, es gibt für dieses Spezielle, für Pharmapflanzen, es gibt in den USA inzwischen eigene Richtlinien dafür, wie groß die Abstände sein müssen, was für andere Maßnahmen noch ergriffen werden müssen, um halbwegs zumindest auf der Auskreuzungsebene eine gewisse Regulierung zu schaffen. In der EU gibt es keinerlei Richtlinie über Pharmapflanzen. Einfach um es mal ein bisschen plastischer zu machen, sehen Sie auf der linken Seite hier einen Pharma-Mais aus Frankreich von der Firma Meristem Therapeutics. Da ist ein Hundegen drin und das soll mal ein Medikament geben für die Behandlung von Mukoviszidose. Und auf der rechten Seite ein Freisetzungsversuch der Firma Monsanto. Dort kann man leider nicht sagen, was die dort gemacht haben. Wenn Sie Herrn Pustheit zugehört haben, dann wissen Sie, dass das mit der Transparenz dort nicht so weit her ist und alle Informationen darüber einfach als Confidential Business Information in den Datenbanken des US-Landwirtschaftsministeriums auftauchen. Wir haben jetzt natürlich verschiedene Stufen von ökologischen Risiken auch. Einer davon ist eben Kontamination, die bereits stattgefunden hat. Da war die Firma Prodigene eben beteiligt. Wir haben, und das ist auch nochmal eine Neuerung gegenüber den bisherigen transgenen Pflanzen, haben zumindest Pharmapflanzen mit antibakteriellen oder fungiziden Stoffen drin, wie zum Beispiel der Reis der Firma Ventria, der Lysozym oder Lysozym zumindest produziert. Das ist ein antibakterieller Stoff und damit hat die Pflanze unter Ökosystembedingungen die haben eine höhere Durchsetzungskraft und damit sind sie invasiv. Horizontaler Gentransfer könnte in dem Fall auch natürlich katastrophal sein, wenn diese Pharmastoffe dann auch noch ins Bodenleben übergeben. Zu allem muss man sagen, gibt es überhaupt keine Studie, die mal diese Umwelteffekte sich angeschaut hat. Es gibt jede Studie aus diesem Bereich, das sind so etwa 150, 200, fängt mit den großen ökonomischen Gewinnen an, die zu erwarten sind, über ökologische Risiken oder, ich mag da gar nicht mehr von Risiken sprechen, ökologische Gefahren, auf die wird mit keinem Wort eingegangen. Es gibt bis jetzt in der gesamten Literatur nicht eine Studie darüber. Ja, das hier nochmal zum Thema Transparenz. Ich habe einfach mal blindlings einen Teil aus der US-Datenbank rausgenommen. Wie Sie hier sehen, hat jeder Versuch ordentlich eine Nummer und dann weiß man auch noch, wer und was freigesetzt wird. Man weiß allerdings nicht mehr, was für ein Stoff das ist und aus was für einem Organismus das genommen wird. Und damit ist die Öffentlichkeit, hat natürlich keine Chance, sich irgendwie zu informieren. Natürlich ist klar, dass die Freisetzungsflächen auch geheim sind. Das zusammengefasst, wir haben, meine Auffassung jetzt, diese Entwicklung mit den Pharmapflanzen ist gerade in einer kritischen Phase. Zum einen mal gibt es einen großen Push durch den Einstieg der großen Konzerne in dieses potenziell lukrative Business, aber es gibt gleichfalls eben einen stärkeren Widerstand. Der ökonomische Erfolg von diesem Und Pharmapflanzen ist dagegen ausgesprochen unsicher. Ja, je näher man sich diese ökonomischen Seifenblasen anschaut, desto schneller platzen die eigentlich auch, weil es klar ist, dass so Pflanzen nicht, wie die Industrie sich das vorstellt, einfach angebaut werden könnten. Die Risiken, hatte ich gesagt, es gibt keinerlei Studien darüber. Die gesetzlichen Regelungen sind in allen Staaten, wo das bisher freigesetzt wurde, absolut ungenügend. Und letztlich gibt es keine realistische Möglichkeit, um Pollen oder Samen von Pharmapflanzen im Freiland zu kontrollieren. Damit bin ich schon am Ende. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ja, wenn noch Fragen sind, gerne.